Erdbeerfrösche
und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende.
Von Jessica Fenzel
und Theresa Grote. Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Du bist genau richtig hier, wenn du tiefer in die systemischen Zusammenhänge eintauchen willst, Lust hast, das systemische Denken und Handeln auf das nächste Level zu bringen. Und dafür bekommst du einen Mix aus Interviewfolgen und Solo-Folgen. Und heute geht es mit einer Interviewfolge weiter. Heute spricht Jessica im Interview mit Sebastian Herrlich. Und Sebastian lebt in Köln und ist Mitbegründer von Embodied IFS und Lehrtrainer für systemische Therapie und IFS, also Internal Family System. Und Sebastian arbeitet deutschlandweit, gibt Seminare, Weiterbildungen und Retreats. Er hat auch in eigener Praxis gearbeitet, pausiert aber gerade und arbeitet derzeit nur mit Gruppen. Und in dieser Podcast-Folge sprechen sie über das Konzept ist Embodied IFS und du bekommst Einblicke in die Arbeit von Sebastian. Viel Spaß mit dieser Folge.
Hallo Sebastian, so schön, dass wir beide heute die Möglichkeit haben, hier miteinander zu sprechen. Ich freue mich sehr, dass das so spontan geklappt hat und du meine Einladung angenommen hast, weil ich irgendwie ganz viel Lust habe, dich kennenzulernen und auch mit dir über dein Thema zu sprechen.
Danke dir, Jessica, hat mich gefreut und also über die Einladung und auch, dass es jetzt so spontan klappt.
Ja, das ist mir immer das Liebste, wenn Dinge so im Flow passieren und zwei Menschen irgendwie so die Idee haben, das könnte passen oder das könnte Spaß machen oder so. Ich frage die Menschen hier im Podcast meistens, mit welchem Herzensthema kommst du hierher? Worüber würdest du gerne sprechen? Was würdest du sagen, ist so dein Lieblingsthema?
Also es gibt gerade im Moment zwei. Und das eine ist dieses Embodied IFS. Ich glaube, darüber haben wir uns ja auch aufeinander aufmerksam geworden. Und da gibt es, glaube ich, auch viele Überschneidungspunkte zwischen unserer Arbeit. Und das ist also eine Weiterbildung, die ich vor 2 Jahren mit einer lieben Kollegin aus Berlin, mit der Bea Lindner, ins Leben gerufen habe. Und das ist eine Kombination aus systemischer Körpertherapie und IFS, also Internal Family System Arbeit. Und das Zweite, weil du von Herzensthema gesprochen hast, ist gerade auch so oben auf. Das findet nämlich nächste Woche statt, das ist das Inkompetenztraining. Und das ist so ein Format, was ich auch mit der Bea zusammen entwickelt habe, wo es darum geht, also lustvoll zu scheitern und sich so das zu erlauben, die Dinge einfach ein bisschen unkomplizierter, vielleicht auch peinlicher und dümmer zu machen. Genau.
Ich freue mich sehr, dass du das hier reinholst, weil als ich so überlegt habe, was möchte ich mit Sebastian unbedingt besprechen, wäre quasi mein Wunsch gewesen, lass uns über dieses Inkompetenztraining sprechen, weil ich glaube, dass ich wahrscheinlich auch eine Zielgruppe dafür wäre. Ich habe immer mal wieder so ja, Selbstdialoge mit mir, wo ich mich so frage, wie sehr ist das wichtig, dass ich Dozentin bin, dass ich professionell rüberkomme, dass ich irgendwie so in meiner Rolle bleibe und mich möglichst kompetent zeige. Und als ich das auf deiner Website gelesen habe, Inkompetenztraining, ich habe es auch irgendwo anders schon mal vor Monaten gesehen, da habe ich so gedacht, wie cool, wie kann ich ja vielleicht tatsächlich auch inkompetent rüberkommen? Das klingt für mich super spannend. Welche Erfahrungen macht ihr damit?
Also ich glaube, dass es viele Therapeutinnen, Coaches und Beraterinnen begleitet, dieses Thema. Ich kenne es ja auch von mir und diese Idee ist da 2018 entstanden, als wir haben gemeinsam ein Seminar geleitet und sind dabei. Also in der Pause dachten wir, es müsste eigentlich dieses Thema Perfektion, Kompetenz, Professionalität ist so präsent und engt auch so viel ein, also im Kontakt. Das heißt, was passiert, wenn ich also meine Therapeuten sozusagen in meine Therapeutenteile schlüpfe und denke, ich müsste jetzt so oder so da sitzen oder diese oder jene Frage stellen, das ist, dass in diesem Moment also was an Kontaktqualität verloren geht. Und die Idee ist es, also sich davon zu befreien, im Sinne von sich das mehr zu erlauben, also auch diese Teile, diese inkompetenten Teile, die wir ja alle haben, mehr zu leben und vor allen Dingen dann festzustellen, was damit an Leichtigkeit und Lebendigkeit einhergeht und sonst wie so gebunden ist, ja, wie so abhanden kommt. Und ich hatte zum Beispiel eine wunderschöne Rückmeldung jetzt, im Mai war ich in Berlin auf dem System- und Körperkongress und da hatte ich vor 3 Jahren das Inkompetenztraining angeboten und dann kam eine Therapeutin auf mich zu und meinte, übrigens Sebastian, das war damals so cool, ich erlaube es mir jetzt in der Praxis, also meine Schuhe auszuziehen und mich im Schneidersitz hinzusetzen. Also das sind so kleine Dinge, die aber total viel ausmachen. Und sie dachte eben vorher, als Therapeutin müsste man eben mit überschlagenen Beinen da sitzen, möglichst aufrecht.
Ja, fühle ich.
Genau. Ja.
Ja. Bei mir war, glaube ich, auch ein riesengroßer Faktor, und da kommen wir vielleicht dann gleich noch hin bei dem Thema Embodied, so, dass ich mir mittlerweile erlaube, Menschen in meinen Therapie- und Beratungssettings anzufassen. Und das war immer total strikt verboten, weil in meiner therapeutischen Weiterbildung, da ja, habe ich so gelernt, man kann den Leuten ein Taschentuch anbieten und man kann auch freundlich lächeln und nicken und signalisieren, ich bin da, ich nehme Anteil, aber Menschen werden nicht angefasst, so. Und ich kämpfe fast jeden Tag damit, mir das wieder zu, also mir das zu erlauben, weil diese Überzeugung, das macht man nicht, so völlig drin ist. Und ich kann mir vorstellen, dass da ja wahrscheinlich deine beiden Herzensthemen auch irgendwie zusammenkommen, weil ich jedenfalls in mir so einen Anteil spüre von, ich möchte das. Und in Zeiten von künstlicher Intelligenz ist es so wertvoll, sich als Menschen zu begegnen. Aber es ist doch professionell, wenn ich Menschen nicht anfasse. Ja, magst du einen kleinen Einblick geben, wie ihr dann arbeitet mit zum Beispiel so Menschen wie mir?
Also erstmal glaube ich, dass da gerade auch ein Wechsel stattfindet. Also im Sinne von, und es ist auch so, dass in den Anfängen der Systemik, also zum Beispiel Virginia Satir, die hat total viel, also so eine, das ist ja so eine Mutter der systemischen Therapie, hat sehr viel mit Berührung gearbeitet. Oder auch Carl Whittaker. Und ich glaube, das ist im Laufe der Zeit, ist es dann so, also auch kulturell hat es, glaube ich, was mit uns zu tun, dass also reden, blicken, Taschentücher reichen ist sozusagen erlaubt und Berührung ist. Und da gibt es ja auch was, wo das wichtig ist, dass dieses Thema ganz vorsichtig angeboten wird. Weil natürlich viele unserer Klientinnen auch unter Umständen traumatische Erfahrungen mit Grenzüberschreitungen gemacht haben. Deswegen ist es total gut, dieses Thema sensibel, aber trotzdem mit in die Beratung mit einzubringen. Weil ich kenne sowohl von mir als Klient als auch aus meinen Sitzungen, die ich gegeben habe, dass es im richtigen Moment, also gerade wenn es um so dieses Nachnähern von kindlichen Anteilen geht, also natürlich das Dasein ist auch schon eine Art von Berührung, der Blickkontakt, die Stimme, aber eben eine Berührung anzubieten. Und da fangen wir teilweise auch an mit so, es können auch Selbstberührungen sein, die ich so anleite. Aber manchmal ist es total gut, also so wie so eine stützende Hand im Rücken zu spüren, wenn zum Beispiel eine Klientin sich wirklich schweren Themen zuwendet. Ich kann mal ein Beispiel erzählen, wenn du möchtest. Es fällt mir gerade ein, wo ich damit gearbeitet habe. Ich hatte eine Klientin, die kam zu mir in die Praxis und ich hatte ehrlich gesagt gar nicht mehr mit ihr gerechnet. Dachte, ich habe schon Feierabend und habe also gesungen in der Praxis. Und dann hat es an der Türe geklingelt und die dachten, wer ist das? Vielleicht die Nachbarn. Und dann habe ich die Tür aufgemacht, dann stand die Klientin vor mir und meinte so, hat mich erwartungsvoll angeschaut und dann habe ich, ach ja, stimmt, ich hatte ja noch einen Termin. Dann habe ich sie reingebeten, habe ihr das kurz geschildert und habe ihr gesagt, dass ich dachte, dass es vielleicht die Nachbarn wären, weil ich so laut gesungen habe. Und dann meinte sie, kamen Sie rein, haben wir Platz genommen und dann meinte sie, das berührt sie jetzt gerade oder bewegt sie, weil sie hatte also als Kind eine Erfahrung, wo sie also vorsingen musste von der Klasse und dann also von der Lehrerin gemaßregelt wurde. Und die hat gesagt, 6 Sätzen. Und dann hatte ich ihr angeboten, mit der habe ich schon länger mit IFS gearbeitet, dass wir natürlich jetzt so klassisches IFS machen können, wo es introspektiv, wo sie sich diesem kindlichen Teil zuwendet und sie beschreibt, wo sie den gerade sieht, in welcher Situation. Und dann leite ich so diesen Kontakt an, dass sie als die, die sie jetzt ist, für diese Kleine da ist und schaut, was sie braucht und ihr das gibt, was sie damals nicht bekommen hat. Also das nennt man nachnähern. Oder ich habe gesagt, die andere Möglichkeit ist, wir machen so, wir singen gemeinsam. Und das ist so eine Idee von Embodied IFS, dass wir also in eine Verkörperung von den Anteilen gehen und dann mit dem ganzen Körper arbeiten. Und in dieser Stunde war die Klientin dann so, ja, die war, also sie hat gesagt, also ein bisschen Angst habe ich schon davor, aber ich habe auch Lust drauf. So, und da stimmt ja dieser Satz, so Angst vor heißt Lust auf. Also da gab es dann so eine Lust drauf, das auszuprobieren. Und dann habe ich das mit ihr gemeinsam, haben wir das zuerst besprochen, wie das aussehen soll. Und ich wusste, es wird wohl irgendwie darum gehen, dass sie eine neue Erfahrung machen soll, dass sich das nicht wiederholt, was damals passiert ist. Also es geht darum, dass der kindliche Teil, also dass sie sozusagen singt. Und dann habe ich gesagt, und wir machen die Fenster auf, sodass es im Hof hörbar wird. Und das war dann direkt, also, oh nee, das geht nicht. Und dann haben wir uns so langsam vorgearbeitet und wir haben also erstmal gestartet ganz hinten im Raum, hatten die Fenster offen zum Innenhof, das war so im dritten Stock, und haben uns dann so Stück für Stück, also von der Lautstärke, von der Stimme gesteigert und auch zu diesem Fenster hingesungen. Und während diesem Prozess des Singens habe ich eben gefragt, ob das gut wäre, erstens mit ihr mitzusingen, was ja auch eine Art von Unterstützung ist oder eine ganz wichtige Art von Unterstützung und eben die Hand so auf den Rücken als Unterstützung zu legen. Und die Idee von dieser Stunde war sozusagen diesem kindlichen Teil eine neue Erfahrung zu ermöglichen. Also eine Erfahrung, in der also sie gesehen wird und Anerkennung bekommt, Unterstützung. Und das war eine ganz, also auch wenn ich es jetzt noch erzähle, dann bekomme ich wie so eine Gänsehaut, weil das eine total berührende Stunde war. Und sie hat dann die nächste Stunde, hat sie zu mir gesagt, sie ist nach Hause gefahren, so voller Energie, hatten auch noch im Haus, also mit dem Fahrrad hat sie noch, auch noch gesungen. Und es ist natürlich so, dass dann, also Ressourcen, die im Körper sozusagen feststecken, gehalten sind, die werden sozusagen freigesetzt.
Mich berührt das sehr, was du sagst, weil ich so denke, für mich klingt das so wie zwei Menschen treffen aufeinander, die sich halt gerade was zu geben haben. Und klar bist du auch irgendwie in so einer professionellen Rolle und kriegst auch ganz sicher Geld für das, was du tust. Aber auch so wie in dem Moment werden wir als professionell Helfende auch irgendwie zu Menschen. Also das sind wir eh die ganze Zeit. Aber eine Frau aus meiner Community beschrieb das mal so, dass sie sagt, Jessica, ich habe das Gefühl, manchmal hast du wie so ein Schleier vor dir. Dann bist du sozusagen so super professionell in so einer Dozentinnenrolle. Genau, ich mache auch gleich so eine andere Körperhaltung, wenn ich
Genau.
das ausspreche. Und sie sagt, manchmal habe ich das Gefühl, ich kann dich als Person nicht erkennen, weil du dann so viel Rolle bist. Und deswegen finde ich halt diesen Aspekt des Inkompetenztrainings wirklich zu sagen, nimm mal diesen Schleier ab. Und sie hatte sowas gesagt wie, ich würde gerne mal sehen, dass du auch mal während so eines Treffens, so wir machen so Community-Abende, dass du da mal zur Toilette musst. Dass du vielleicht mal sowas sagst wie, ich muss ganz dringend mal hier in mein Brot beißen, weil ich es nicht geschafft habe, noch was zu essen oder so. Und sie sagt, dass ich kann das aber nicht erkennen. Und wenn du so sagst, du gehst so durch die Praxis und singst, dann habe ich so das Gefühl, Menschen können uns, in dem Fall dich, dann leichter erkennen. Was klingt da bei dir an, wenn ich das so sage?
Ja, da klingt total viel an, weil ich glaube auch, dass also diese Berührung zwischen Menschen, also von Mensch zu Mensch und nicht von Profession zu Mensch oder von Profession zu Klientin, das ist was, was heilt, was heilsam ist. Also was wirklich, also es gibt ja so Grundbedürfnisse, die die Therapie erfüllt, nämlich einmal diese Idee, ich bin nicht allein mit dem, was ich habe und ich werde gesehen in dem. Und wenn wir uns als Therapeutinnen also zeigen, auch mit unseren Anteilen, und ich glaube, da ist es schon hilfreich, wenn wir mit diesen Anteilen schon gearbeitet haben. Also sozusagen, dass nicht, weil sonst passiert so eine Umkehr, dass die Klientinnen plötzlich unsere Therapeutinnen werden und uns versorgen. Von daher ist es schon gut. Aber wenn wir schon mit diesen Anteilen gearbeitet haben, dann ist es total gut, die auch zur Verfügung zu stellen und sich sozusagen zu zeigen mit dem, all dem, was wir sind. Also auch mit unseren verletzlichen Teilen, oder ich hatte auch neulich eine Stunde, da habe ich gesagt, also ich merke gerade, da hat, glaube ich, der Klient gesagt, es geht gerade ein bisschen schnell. Er braucht mehr Zeit. Und dann habe ich gesagt, ich frage mal, ich sag mal auch meinem Leistungsteil Bescheid und meinem schnellen Teil, dass er sich ein bisschen entspannen kann. Und dann hat er danach gesagt, das war total gut für ihn, weil er gemerkt hat, es lag nicht nur an ihm. Weil Klientinnen machen ja dann sofort das draus, es hat was mit mir zu tun. Aber so schön, wie du sagst, ja, wir sind zwei Menschen in dem Raum.
Ja. Jetzt sagen wir beide, Sebastian, so völlig selbstverständlich, so ein Anteil, der zum Beispiel schnell sein möchte oder ein Anteil, der sich auch verletzlich zeigen mag. So, ich glaube, dieses Konzept von inneren Anteilen ist den hörenden Menschen total klar, was damit gemeint ist. Diese drei Buchstaben IFS, wie würdest du die beschreiben und wie passt dieses Konzept von Anteilen da für dich rein, um auch die Menschen noch mal reinzuholen, die vielleicht von IFS noch nicht so viel gehört haben?
Gerne. IFS bedeutet Internal Family System und ist ein systemischer, also ein Ansatz aus der systemischen Therapie, der seit den 80er Jahren von Richard Schwartz, einem Amerikaner, entwickelt wurde und heißt auf Deutsch übersetzt inneres Familiensystem. Also da zugrunde liegt die Idee, dass wir in uns verschiedene Anteile haben. Man könnte auch sagen, wie so innere Stimmen. Und die meisten werden das kennen, also aus der Alltagserfahrung, dass es so einen Teil gibt, der vielleicht sagt, mach's so oder so, und ein anderer sagt, jetzt musst dich aber auch mal ausruhen, und ein anderer sagt, vielleicht gib mehr Gas. Und dann gibt es noch vielleicht so einen Kleinmacherteil, der einen irgendwie dann runterdrückt. Oder vielleicht gibt es auch einen wütenden Anteil oder einen inneren Kritiker, den kennen wohl die meisten. Und die Idee von IFS ist, dass diese inneren Anteile in uns, also wie ein Familiensystem miteinander in Beziehung stehen. Also genauso wie es also im äußeren Familiensystem so Koalitionen gibt, also Personen, die besser miteinander können und andere, die sich also so eher bekämpfen, so ist es auch in unserem inneren System. Also manche Anteile bilden Koalitionen und andere sind vielleicht für eine anderes Vorhaben da. Also am eindrücklichsten ist es so, diese Liga sich mal ausruhen, liegen bleiben und du musst jetzt vorankommen. Und jenseits dieser, wir nennen die im IFS Schützerteile, die also die ganze Zeit über aktiv sind in unserem Leben, gibt es also auch so Verletzte oder wir nennen die verbannte Teile. Und das sind die kindlichen Teile, die also irgendwann im Leben entstanden sind. aufgrund von einer Situation, vielleicht auch einer traumatischen Situation, wo wir also nicht genügend Unterstützung bekommen haben. Und dann tragen die Lasten, also sowas wie vielleicht Einsamkeit, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit. Und die drücken wir sozusagen weg, die drücken wir runter, auch körperlich. Also die verbannen wir sozusagen in den Keller unserer Psyche, damit wir tagsüber, ja, leben, funktionieren können. Weil wenn wir permanent mit diesem Schmerz in Berührung wären, dann würde es nicht klappen. Das heißt, es gibt diese Kategorien Beschützerteile und diese Verletzten. Und jetzt ist was ganz Spezifisches am IFS, was sehr, finde ich, sehr schön ist, das ist die Idee von Selbst. Also, dass wir in uns einen unverletzbaren Kern haben oder so eine innere Weisheit. Und die hat Richard Schwartz selbst genannt. Also, er hat gesagt, das sind so Qualitäten, sind damit verbunden wie Mitgefühl, Interesse, Verbundenheit, Klarheit, Mut, Kreativität und übrigens alles Qualitäten, die auch, wenn wir in einem Flow-Zustand sind, vorhanden sind. Und die Idee ist also, dass es also dieses Selbst in uns gibt, diesen unverletzbaren Kern und die Anteile, man könnte das Verhältnis so sehen wie, im Idealfall wie das Selbst als Dirigent und die Anteile wie Musiker von einem Orchester. Und das Ziel ist es sozusagen, dass die das Selbst führt, also wir selbst und nicht einen Anteil übernimmt. Also wenn jetzt ein Anteil übernimmt, zum Beispiel der wütende Anteil, dann kommt vieles zu kurz im Leben. Und zugleich brauchen wir die Wut in bestimmten Situationen, da ist es ein sehr wichtiger Teil von uns. So, das heißt, es gibt dieses innere System mit den verschiedenen Anteilen, dieses Selbst, was diese Qualitäten in uns trägt und was unverletzbar ist. Und das Prinzip von IFS ist, dass wenn wir uns also mit von diesem Selbst aus, also mit diesen Qualitäten den Anteilen zuwenden und diese wertschätzen für das, was sie für uns im Leben bereits getan haben, dass sie sich dann entspannen können.
Und also in mir wird gerade sowas laut, dass wir ja heute weniger und weniger so ein traditionelles Familienbild haben. Also Familie kann ja heutzutage viel mehr sein als vielleicht in der Zeit, wo Richard Schwartz das erfunden hat. So,
Ja.
inwieweit ist dieses F für Family heute noch passend?
Ja, das stimmt. Das erlebe ich auch häufig, dass da eine Assoziation mit verknüpft ist, die dann eher nicht dienlich ist der Arbeit. Also deswegen sage ich auch häufig Arbeit mit inneren Anteilen. Das ist häufig irgendwie anschlussfähiger.
Und inwieweit, also ich bin ja so Konstruktivistin durch und durch. Und wenn mir jemand sagt, ja, also wir alle haben einen inneren Kritiker, dann geht es bei mir voll ab, weil ich so
Ja.
denke, nope, nicht wir alle, weil was gilt schon für alle und wir konstruieren uns unsere Wirklichkeit. Und A, ist das vielleicht bei mir gar kein Mann, sondern eine Frau. Vielleicht heißt die eher Edeltraud als Kritikerin oder so. Also was würdest du sagen, wie dogmatisch geht es auch dazu, den Menschen zuzuschreiben, sie hätten sowas wie ein inneres Kind oder einen inneren Kritiker?
Also ganz witzig, also jetzt so als IFSler würde ich direkt dich fragen, was für ein Teil ist es, der sich da zeigt? Weil der ist ja ganz vehement, der tritt ja für was Bestimmtes ein. Und das wäre, glaube ich, für dich interessant, das zu erforschen. Das müssen wir nicht jetzt machen, aber zu schauen, ah, was ist diesem Teil wichtig? Und dann gibt es bestimmt darunter liegend irgendeine Erfahrung, wo das Gegenteil mal stattgefunden hat. Also wo irgendwie also alles eins gemacht wurde oder also da jemand gesagt hat, so ist es aber und so. Genau, das ist also an erster Stelle schon mal interessant. Und dann würde ich dir auch einfach recht geben, nicht jeder Mensch hat oder jeder Mensch hat einen Kritiker, sondern dieses innere Familiensystem ist sehr individuell, also innere Anteilesystem. Und da gibt es andere Anteile, Ansätze, die haben wirklich wie so Schematas. Also es gibt so den Kritiker und es gibt so, aber im IFS muss es von Person zu Person erforscht werden, was relevante Anteile sind.
Vielleicht ist uns beiden das auch irgendwie klar, weil wir schon relativ lange im Showgeschäft unterwegs sind. Und gleichzeitig glaube ich, dass dieser Podcast auch von Menschen gehört wird, die so am Anfang ihrer systemischen Ausbildung stehen oder ja, die jetzt gerade nach der Weiterbildung so ihre Schritte machen in das tatsächliche Beratungs- oder Therapiesetting. Und ich so denke, es ist ja so schön, wenn ich irgendwas habe, woran ich mich so festhalten kann. Und wenn ich dann so weiß, ah, heute spreche ich mit meiner Kundin über ihren inneren Kritiker, dann erlebe ich das bei Kollegen und Kolleginnen so, als würde ihnen das eine Menge Halt geben. Und gleichzeitig glaube ich halt auch, dass wir auch dann teilweise professionell scheitern, wenn Menschen halt sagen, nee, also gehe ich nicht mit und das Modell so wie nicht andockt. Und wir ja dann auch eine gewisse Flexibilität brauchen, das vielleicht nochmal von der anderen Seite zu sehen oder auch andere Worte der Erklärung zu finden. Oder ja, wie du hast vorhin schon das Wort anschlussfähig gesagt, wie wir es anschlussfähig machen können. Was sind da so deine Beobachtungen, wenn Menschen so vielleicht auch erste Schritte gehen?
Also erstmal finde ich das total wichtig. Ich glaube, es war Milton Erickson, der hat mal gesagt, es müsste eigentlich für jeden Klienten, jede Klientin müsste eine eigene Therapierichtung entwickelt werden.
Ach echt?
Ja, also diese Idee ist ja furchtbar, dass wir mit einem Konzept kommen und dann in die Stunde gehen und sagen so, und das machen wir jetzt heute. Das wird ja überhaupt nicht dem gerecht, was wir vorhin gesagt haben, dass es um Berührung geht und um irgendwie gemeinsam zu schauen, was ist denn eigentlich heute Thema und worum soll es gehen. Und genauso geht es mir auch mit Embodied IFS. Also manche Klientinnen können mit dieser Idee von Anteil nichts anfangen und dann arbeite ich mit anderen Konzepten. Also
Okay.
ich bin ja auch systemischer Lehrtrainer, das heißt, arbeite dann entweder ganz gern lösungsorientiert, so, also das heißt, ich habe die ganzen Konzepte zur Verfügung. Also auch so zum Beispiel mit der Wunderübung zu arbeiten oder ich arbeite mehrgenerational. Das finde ich auch einen super spannenden Ansatz. Also wo wiederholen sich Themen einfach über Generationen oder mit zirkulären Fragen. Also ich glaube, das ist total wichtig, dass wir viel zur Verfügung haben und das nehmen, was im Moment passt, sowohl für die Klientin, aber auch für uns. Weil ich glaube, das war der Whittaker, der mal gesagt hat, also auch so ein Vater der systemischen Familientherapie, die Therapie kann nur dann gut sein, wenn sie auch uns Spaß macht. Das heißt, wir bekommen ja auch, ich sage mal, wir bekommen die Klienten, die wir verdienen. Das heißt, wir haben ja irgendwie immer auch da passiert ja was im Kontakt. Und da müssen wir auch für uns sorgen. Das heißt, es ist total wichtig, dass wir diese Methoden anwenden, mit denen arbeiten, auf die wir Lust haben. So wie du das auch lebst hier mit dem Podcast, so zu schauen, wo fließt und wo passiert da was auf einer anderen Ebene. Und bezüglich diesem Embodied IFS-Modell habe ich aber festgestellt, dass es schon recht anschlussfähig ist, weil also viele mit dieser Idee ganz gut gehen können, dass sie nicht nur eins sind, sondern dass es sogar eine richtig entlastende Perspektive ist. Wenn ich so sage, aha, das heißt, es gibt einen Teil von Ihnen, der da sehr wütend wird. Und das ist schon mal ein großer Unterschied, ob ich sage, Sie sind ein wütender Mensch oder Sie sind ein depressiver Mensch oder, weiß nicht, ein zwanghafter Mensch oder es gibt eben einen zwanghaften Anteil oder ich bin eine Grüblerin, ja, dann wird das Symptom zum ganzen Menschen. Und das ist das Schöne, dass ich durch dieses, den als Anteil zu beschreiben, kriege ich so ein bisschen Abstand dazu.
Und dann kommt ja jetzt bei euch auch der Körper ins Spiel. Embodied heißt ja irgendwie Verkörperung oder mit dem Körper da reinzugehen. Was kann ich mir darunter vorstellen? Wie werden innere Anteile verkörpert?
Vielleicht sage ich ein bisschen was, wie ich selber dazu gekommen bin, dann wird es vielleicht auch verständlich, weshalb mir das so wichtig ist oder uns, der Bär und mir. Ich habe also vorher, bevor ich also systemischer Therapeut wurde, habe ich also 10 Jahre in der Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet mit verhaltensoriginellen Jungs und habe mit denen also erlebnispädagogische Aktionen gemacht. Und da ging es total viel darum, das waren wirklich so Systemsprenger und ich habe nur mit Jungs gearbeitet in Einzelbetreuung, eigentlich nur über Erfahrungen zu erreichen. Da ging Reden nicht. Und da habe ich gelernt, was es für eine krasse, also ja, Selbstwirksamkeit, eigentlich die Selbstwirksamkeit unterstützt, wenn ich Menschen Erfahrungen anbiete, statt nur zu reden und es nur kognitiv zu durchdenken. Und dann habe ich aber festgestellt, da war ich so total sicher in diesem, also was wäre eine gute Erfahrung für diesen Jugendlichen, das konzipiert und mit da ihn begleitet. Dann habe ich gemerkt, also in den Familiengesprächen, da fehlen mir die Skills. So. Und dann habe ich die Ausbildung zum systemischen Therapeuten gemacht. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, jetzt sitzt du so seit 5 Jahren immer in einem Stuhl in der Praxis. Und es ist irgendwie auch, hatte ich auch so, es gibt doch mehr, was ich auch vorher gelernt hatte und auch gemacht habe in meiner Arbeit. Und dann dachte ich, das muss es doch, muss man doch verbinden können. Und von der Bea wusste ich, die habe ich damals als Lehrtherapeutin kennengelernt, die hat auch viel mit körpertherapeutischen Elementen gearbeitet, also im Raum, die Klientinnen dazu eingeladen, aufzustehen, in die Bewegung zu gehen, in den Ausdruck, die Stimme zu integrieren und Atmung und Berührung. Und dann dachte ich mir, das muss doch irgendwie zusammengehen. Also, und wie das Beispiel, was ich vorhin erzählt habe mit dem Singen und im Raum, also die Idee ist, von einem Bodied IFS sozusagen aufzustehen und die Klientinnen dazu einzuladen, wirklich in die Anteile mal reinzuschlüpfen, sie zu verkörpern. Weil es ist was anderes, ob ich einen Anteil sozusagen befrag und ihn sehe innerlich und ihn erforsche, oder ob ich wirklich so reintrete in den Teil. Und dann merke ich, das ist so ein inneres Wissen, was der Körper zur Verfügung stellt. Und das können wir bei Embodied IFS also mit nutzen.
Und wo ist der Unterschied für dich zur Aufstellungsarbeit? Weil ich arbeite gerne mit Aufstellungselementen. Erinnere mich zum Beispiel auch mal an sowas wie eine Bodenankeraufstellung von verschiedenen Anteilen, wo die Menschen sich dann mit den Füßen auf die Zettel stellen und dann auch in die Rolle dieser Anteile schlüpfen. Was ist bei euch anders oder wieso nennt ihr es anders?
Das machen wir auch, also mit Bodenankern, also in den Anteil reinzuschlüpfen. Und was sozusagen dazu kommt, ist so, dass es immer einen Platz im Raum gibt, wo ich selbst auch da bin. Also wie auch ein Zettel oder einen Stuhl oder einen Ort, wo sozusagen das Selbst ist. So. Und das ist natürlich super spannend, weil die Klientinnen dann immer wieder zurückgehen können, so auf das Selbst. Und es sind auch ganz spezifische Fragen, die auch aus dem IFS kommen, die total hilfreich sind. Wie zum Beispiel, was empfindest du dem Teil gegenüber, um dann zu prüfen, ob da Wohlwollen ist, also ob sich die Person wirklich so in einem Selbst befindet, in diesen Selbstqualitäten, weil das ist ein guter Ort, um dann mehr über den Anteil zu erfahren. Und dann gibt es da viele Überschneidungspunkte mit Aufstellungsarbeit. Wobei Aufstellungsarbeit gibt ja auch immer so diese lange Geschichte von, ja, so Bert Hellinger und normativer Tradition. Da würde ich mich sehr von distanzieren. Also diese Idee, dass es eine bestimmte Art von Ordnung gibt, die sozusagen gut ist für das System, die lehne ich ab. Also da würde ich sagen, die kann es also. Das ist ein Prozess, dass die Klientin mit ihrem System eine Ordnung schafft, die für sie hilfreich ist.
Absolut.
Und was natürlich da total wichtig ist, ist die Auftragsklärung. Weil das haben, bringen wir natürlich von der systemischen Arbeit mit rein, dass wir also immer am Anfang von der Stunde fragen, was ist so das Anliegen für die Stunde? Und wenn wir das Anliegen gut rausgearbeitet haben, also positiv, dann kann man auch schön fragen, welcher Anteil von dir verhindert das im Moment am meisten, dass du dieses Ziel erreichst? Und dann kann man sich diesem Anteil zuwenden und ihn also aufstellen und verkörpern und dann schauen, was, wie geht's dem eigentlich gerade? Was bräuchte der von der Klientin?
Ja. Ich finde es irgendwie so cool, was du sagst, weil bei mir entsteht gerade so ein Gefühl von, eigentlich ist es auch egal, wie das alles heißt. Vielleicht ist das jetzt ein bisschen sozusagen zu radikal gedacht, aber du nennst es Embodied IFS, ich nenne es Aufstellungsarbeit, so. Und eigentlich ist es nicht wichtig, weil das, was wichtig ist, ist, dass es unserem Gegenüber dient und dass wir an dem Auftrag dranbleiben, den ja, mit dem jemand zu uns kommt. Und das ist ja so unfassbar vielfältig, finde ich, mit was Menschen kommen, weil ich glaube, dass sehr viele Menschen mittlerweile verstanden haben, dass Therapie und Beratung keine Reparaturwerkstatt ist, zu sagen, ja, ich habe da ein Ziel und das will ich erreichen und wie komme ich da möglichst linear hin. Ich glaube, es ist schon klar, dass sehr viele Faktoren das begünstigen oder auch verhindern. Und ich so denke, ich habe eine Kollegin, die arbeitet ganz viel mit so Imaginationsübungen. Und sie hat mir vor kurzem eine Imagination geteilt, die heißt genau dieses, welcher Anteil ist noch nicht im Boot oder so. Und dann sagt sie, leg dich hin, schließ die Augen, stell dir dein Ziel vor und frag dich, wer ist dagegen, dass du das erreichst? Und ich so denke, das ist, das heißt wieder ganz anders. Aber das geht auch so in die Richtung, wie du es beschrieben hast, nicht so sehr im Dialog, sondern eher im Selbstdialog oder in der Innenwelt. Aber ich so denke, nach so vielen Podcast-Episoden und so vielen Weiterbildungen, glaube ich, dürfen wir Menschen Mut machen, das für sich zu finden, was für sie passend ist, so wie du ein T-Shirt gefunden hast, was für dich passend ist, und ich ein anderes T-Shirt habe, was für mich passend ist. Und wir dürfen damit rausgehen. Und ich mag das nochmal sagen, weil ich so oft diese Empfindung habe, Menschen haben so die Idee von, ich muss das jetzt aber so machen. Und ich finde es so erleichternd, Sebastian, dass du als Ausbilder für IFS oder Embodied IFS, so als absolute Koryphäe in diesem Bereich sagst, ja, und wenn es nicht passt, dann habe ich ja noch andere Dinge im Methodenkoffer. Ich merke gerade, dass ich das so abfeiere, dass wir das gar nicht so, das nicht im Vordergrund steht, wie wir das benennen, sondern wie sehr das passt für unser Gegenüber und den Kontakt bereichert.
Toll, oder?
Ja. Ja, ich feiere das gerade.
Ja, und war vielleicht ja auch sozusagen dein, das, was es durch den Podcast für dich sozusagen, was du da für dich herausgefunden hast, hört sich so an. Also wie so eine Vergewisserung, also ja, sich das zu erlauben. Und ich glaube, ich würde dem wirklich hinzuzufügen, weil das wird häufig vergessen, so nicht nur das, was den Klientinnen dient, sondern auch uns selbst. Also sich das wirklich zu erlauben, das zu tun, auch in der Beratung und Therapie, wo wir selber Freude dran haben. Spaß. Uns lebendig erleben.
Und es auch verkörpern können.
Ja, genau.
Also weil es ja auch so ein Stichwort gibt wie Kongruenz oder Kohärenz oder so zu Authentizität, zu sagen, es gibt wie so eine Übereinstimmung auch mit dem, was ich für mich als dienlich empfunden habe. Ja. Ich habe gelesen, dass du auch ja, im Bereich von Philosophie ein Interesse hast. ich immer so denke, wenn irgendwo Philosophie steht, dann denke ich mir so, das sind Menschen, das unterstelle ich dir jetzt kurz, um es dann wieder zurückzunehmen, die sich so mit den ganz großen Fragen des Lebens beschäftigen. Was würdest du sagen, inwieweit dein philosophisches Forschen oder Erkunden dich auch quasi auf dieser Spur unterstützt hat?
Also, ich habe meine Zeit lang Philosophie studiert und auch da war ich auf der Suche und war aber in anderen Bereichen auf der Suche. Habe mich viel mit so Ideen und Wörtern beschäftigt und als ich sozusagen in die systemische Beratung und Therapie überging, waren mir viele Konzepte wie zum Beispiel Konstruktivismus oder Kybernetik oder System dadurch sehr schnell zugänglich. Also konnte ich schnell was damit anfangen. Und auch diese Idee von selbst. Also ich habe mich im Philosophiestudium viel mit dem Daoismus, also das ist eine chinesische Philosophie, beschäftigt. Und da gibt es also einfach Übereinstimmungen. Also die haben auch sowas wie so ein Selbst angenommen. Und von daher würde ich schon sagen, dass es mir also so auf kognitiver Ebene vieles ermöglicht hat, es schneller zu verstehen. Und ich würde sagen, der andere Zusammenhang ist, ich war damals auf der Suche und dann bin ich in der Beratung, Therapierichtung, weil das ist ja schon so, dass wir immer das auch geben, was wir eigentlich selber brauchen. Also wenn wir uns so auf die Suche machen nach, wie kann ich einen Menschen begleiten, dann gibt es bestimmt irgendeinen Teil in uns, der auch gerne begleitet wird oder das bräuchte oder braucht. Und so, es ist eine andere Art von Suche, in der Beratung, Therapie unterwegs zu sein. Da geht es mehr um Beziehungen. Ist es verständlich? Kannst du damit was anfangen?
Für mich ist es sehr verständlich und bei mir läuft ab und zu so eine Spur mit von, was könnte möglicherweise bei den Hörenden ankommen, ohne dass ich das irgendwie linear beeinflussen könnte. Aber so, wenn wir hier aus unserem Gespräch heute rausgehen und sagen, wir dürfen uns erlauben, Suchende zu sein. Weil diese Suche auch nach so vielen Jahren Erfahrung, du hast quasi so zwei eigene Formate erfunden und benannt, so das sind deine, und auch nach einem Studium und nach so vielen Stunden mit echten Menschen sind wir auch immer noch auf der Suche. Das hat für mich einen sehr entlastenden Moment. Und ich kann mir vorstellen, auch für Menschen, die zuhören.
Ja, ich glaube sogar, dass es total wichtig ist. Also, das habe ich sowohl in der Philosophie gelernt, als auch in der ganzen systemischen Therapie, sich wirklich mehr als Fragende zu verstehen, als jemand, der irgendwie Antworten gibt oder gefunden hat. Also, das wirklich dieses Prozesshafte zu leben. Das ist ja so ein Spruch irgendwie. Trust the process. Also dem Prozess vertrauen. Aber das eine ist, das irgendwie so kognitiv zu verstehen. Ja, okay, es geht darum, irgendwie, der Weg ist das Ziel und so. Und das andere ist es wirklich körperlich, also zu spüren, dass es um dieses Wagnis geht, ins Offene zu gehen und nicht, also mit so einer Gewissheit, was gefunden zu haben, sich dadurch auch eng zu machen, sondern da irgendwie so eine Weite sich zu bewahren oder eine Offenheit und dadurch auch eine Berührbarkeit.
Ja, und da bei mir springt dann so ein Anteil an, der sagt, ich würde aber gerne irgendwie die Kontrolle haben oder ich würde es gerne irgendwie ein bisschen fester haben oder so eine große Weite macht mir auch Angst, dann möchte ich lieber nur einen Ausschnitt der Welt sehen und so. Und ich denke mir so, da wird es doch jetzt dann wieder spannend, weil du würdest mich wahrscheinlich fragen, so was,
Genau.
ja.
Also erstmal ist es ein total nachvollziehbarer und wichtiger Anteil. der für Sicherheit und Ordnung sorgt. Und da braucht es erstmal Wertschätzung. So, diesen Teil, ja, den nicht sozusagen abzulehnen und zu sagen, oh, ich kann nicht ins Weite gehen oder mich dem Prozess hingeben, weil ich brauche, sondern hey, der hat was wirklich Wichtiges für mich zu bieten. Und dann einfach zu schauen, was braucht der von mir, um vielleicht, wenn es überhaupt eine Sehnsucht gibt nach mehr Weite und sich dieser Offenheit hinzugeben, auch ihn zu fragen, was er dazu bräuchte. Und dann wird es wie so ein wie so eine Verhandlung oder eine Abstimmung. Weil es ist natürlich, ja, es kann auch zu viel sein. Zu viel Weite, zu viel Offenheit. Kann auch total überfordernd sein.
Genau, und dieser Wunsch auf der anderen Seite nicht nur zu suchen, sondern auch finden zu wollen, oder dieses, ne, also mir kommt da so ein Ostereiersuchebild, deine Kinder dürften irgendwie in dem Alter sein, wo, wenn sie was suchen, das ist auch total schön ist, wenn man das findet. Und ich so denke, trust the process bedeutet ja auch, ich darf was für mich finden und das eine Weile festhalten, um dann das wieder loszulassen und mich wieder auch offen auf die Suche zu begeben.
Das ist total schön, dass du es gerade sagst. Und da kommt mir so eine Idee, die habe ich eben aus dem Daoismus kennengelernt, dass es einen Unterschied macht, ob ich sozusagen schon was weiß, was ich suche und das finden will, oder ob ich offen bin, auch Dinge zu finden, wo ich noch gar nicht wusste, dass ich sie suche. Weil dann habe ich viel mehr, also der Möglichkeitsraum, da sprechen wir auch viel davon, der macht sich mehr auf. Also offen zu sein für das, was jetzt gerade im Moment da ist.
Ja, eine Kollegin von mir hat ihre Seminare immer genau mit dieser Frage beendet. So, was hast du gefunden, wo du vorher noch gar nicht wusstest, dass du danach gesucht hast?
Ist schön, ja.
Ja. Ich
Ja.
würde die Frage zum Abschluss unserer Episode hier gerne an dich stellen. Entweder die Frage, so was ist dir noch wichtig, hier in unser Gespräch reinzubringen, oder wenn du für dich was gefunden hast, was ist bei dir jetzt gerade am Ende des Gesprächs so da?
Also, was für mich gerade im Moment da ist, ist also ein Bewusstsein für die Wichtigkeit von Begegnung und Berührung und wirklich als Mensch da zu sein. Und ich fand es auch inspirierend, mit dir jetzt über diese Offenheit zu philosophieren und sozusagen die Grenzen, wann wird es sozusagen zu viel und wo braucht es auf jeden Fall.
Ja, und ich so denke, wenn Menschen jetzt mit uns dann noch weiter philosophieren wollen, also ich habe so das Gefühl von, ich würde mir jetzt gerne ein Heißgetränk machen und dann gehen wir in die zweite Runde, dann ja, würde ich alle Menschen, die bis hierhin zugehört haben, einladen, auch Kontakt aufzunehmen zu mir, zu dir. Wir beide haben tolle Weiterbildungsformate im Angebot, worüber man auch unsere Arbeit nochmal kennenlernen kann. Und ich gehe hier gerade so raus mit, es ist überhaupt nicht zu Ende.
Das war ein schönes Anfangswort.
Passt es so für dich?
Ja, super.
Dann vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir.
Ja, das war's mit der heutigen Folge. Du findest alle Infos zu Sebastians Arbeit in den Shownotes und auch zwei Buchempfehlungen, die er an dieser Stelle macht. Einmal von Carl Whittaker und Augustus Napier, die Bergers, Beispiel einer erfolgreichen Familientherapie. Als erstes und von Richard Schwartz im Original No Bad Parts, auf Deutsch Kein Teil von mir ist schlecht, mit dem Modell des inneren Familiensystems, IFS, Trauma heilen und zur Ganzheit zurückfinden. Auch diese zwei Buchempfehlungen findest du in den Shownotes. Schreib uns gerne deine Fragen und Anmerkungen auf unserer Instagram-Seite unter flow. Wir freuen uns auf einen Austausch mit dir. Bis dann! Join the next level.